Ja, ein schönes Lied. Eigentlich ist es schon die Predigt. Es gilt, das Gehörte, das Gesungene umzusetzen. Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, alles oder nichts. So habe ich die Predigt überschrieben. Ein junger Mann arbeitet als Aushilfe in einem Café. Soeben öffnet sich die Tür und drei fröhlich schnatternde Mädchen treten ein. Eines der Mädchen fiel ihm sofort auf. Die oder keine? Gibt es Liebe auf den ersten Blick? Wenn ja, dann hat er sie jetzt gefunden. Wie lange hat er auf so etwas gewartet? Geht jetzt seine Suche zu Ende? Aber wie weiter? Er würde alles tun, um dieses eine Mädchen zu gewinnen. Bestimmt kennt ihr solche Geschichten. Vielleicht hat sich ja jemand so kennengelernt. Ja, da lässt jemand alles stehen und liegen. Alles in deinem Kopf dreht sich nur noch um das eine, beziehungsweise um sie oder ihn. Bist du bereit, alles zu geben? Ich muss den oder die oder das haben, koste es, was es will. Ihr kennt ja die Himmelsreichsgleichnisse von Jesus Christus. Und da gibt es auch zwei Geschichten, wo es um alles geht. Und wir wollen das jetzt mal einblenden, Matthäus 13, 44 bis 46. Und ich möchte es mal vorlesen. Wer seine Bibel mit hat, kann sie ja gerne aufschlagen. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einen verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einen Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Ja, nun gibt es ja zu den Gleichnissen oder auch besonders zu dem Gleichnis viele Predigten. Und wenn man sich auf so eine Predigt vorbereitet, ich denke, die das hier machen, sitzen ja einige mit unter uns, man hört sich dann einmal im Internet was an und ja, macht sich dann auch selber seine Gedanken dazu. Und ich musste mich hier entscheiden, wie ich dieses Gleichnis auslege, weil es gibt wirklich da ganz verschiedene Deutungen dieses Gleichnisses. Und wir wollen uns jetzt mal über diesen Text mal ein paar Gedanken machen. Eine Auslegung ist ja zum Beispiel, Jesus ist der Mensch oder Gott gewordene Mensch, der ja alles für sein Volk, für seine Gemeinde gibt bzw. gegeben hat. Wir sind teuer erkauft. Er gab sein Leben, sein Blut für unsere Erlösung. Und bei dem Schatz im Acker handelt es sich um einen Überrest von gläubigen Juden in erster Linie. Diese sind in dem Acker der Welt verborgen und durch Jesus werden diese gefunden. Und wie groß ist dann auch Jesu Freude über die in seinem Volk, die sich von ihm haben finden lassen. Aber es geht auch dort um seine Geschöpfe, die ja eigentlich jeder Mensch auf der ganzen Erde ist. Und bei der Perle handelt es sich um die Gemeinde. Also du und ich werden von ihm gefunden. Im Meer dieser Welt wurden wir zubereitet durch ihn und für ihn. Durch sein Leiden und Sterben sind wir zu einer von ihm erlösten, wunderschönen Braut geworden. Der Herr Jesus bezahlte für diese Braut einen enormen Preis. Er bezahlte mit seinem Leben. Er gab alles, um uns zu besitzen. Sehen wir uns, siehst du dich, sehe ich mich als kostbare Perle. In Jesu Augen sind wir es. Mir gefällt diese Auslegung und sie ist auch richtig. Und es lohnt sich auf jeden Fall, auch in diese Richtung sich so seine Gedanken zu machen. Aber wir kommen jetzt mit zu einer anderen Auslegung und ich habe da drei Punkte. Erstens suchen, zweitens finden und drittens festhalten. Punkt 1, suchen. Wir haben anfangs die Geschichte von dem Kellner und den jungen Mädchen gehört. Und gerade die Partnersuche ist ja eine unserer wichtigsten Suchen. Wie oft suchen wir aber auch nach einem Parkplatz, einem Haus, vielleicht der richtigen Arbeitsstelle oder Studienplatz oder auch nach einer Gemeinde. Und so mancher betätigt sich ja auch als Schnäppchenjäger oder Sucher. Eigentlich, ja, sind wir alle irgendwo immer auf der Suche. Und was ganz Wichtiges fällt mir ein, es ist ja heute sehr angenehm, wenn man nach irgendwas sucht, da gibt es so eine schöne Suchmaschine. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ich muss sagen, ich muss ganz sehr aufpassen, dass ich jetzt nicht Gockel sage, sondern Google. Ja, man kann also seine, wie soll ich mal sagen, Lexika in der Ecke stellen. Das geht so schnell, wenn du irgendein Problem hast und selbst eine Frage, egal in welche Richtung, gibt man ein und sofort hast du eine Antwort. Ja, ich suchte vor kurzem mal einen Ersatzteil für eine Motorsäge, für ein altes Teil. Und ja, du wirst fündig. Mitunter bezahlst du einen enormen Preis, aber ja, ist eigentlich schön, dass es sowas gibt. Und ich habe hier so ein kleines Buch mitgebracht, habe ich mir mal zu DDR-Zeiten gekauft. Ich war sehr glücklich und bin es heute noch, weil ich arbeite gern mit dem Buch Konkordanz. Und gerade wenn man dann was vorbereitet, eine Andacht, eine Predigt oder irgendwo, ja, einen kleinen Input, wie schön ist es da, man kann mal die Stellen suchen, die jetzt ja irgendwo das Thema so ein Stück unterlegen und es ist einfach genial. Und so habe ich es auch diesmal getan. Ich habe natürlich auch noch größere Konkordanzen, aber die nehme ich eigentlich am liebsten, weil die kann man einmal mitnehmen, Bibelstunde oder so, gibt es ja manchmal auch so gewisse Suchen. Und dann hat man gleich zur Hand, wo steht da noch was zu dem Thema. Ja, und wenn man jetzt in so eine Konkordanz mal guckt, was da bei Suchen steht, also man findet fast 330 Bibelstellen, ist schon enorm. Und ich habe eine einfach rausgesucht, da steht, wenn du aber, steht im Mosebuch, den Herrn, deinen Gott, suchen wirst, so wirst du ihn finden, ja, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Suche ist also nichts Nebensächliches, sondern es braucht unseren ganzen Einsatz. Wenn du jemand besuchen willst, nützt es dir wenig, nur zu wissen, wo derjenige wohnt, also in welcher Stadt oder in welchem Dorf. Du brauchst die Straße, die Hausnummer und am besten ist noch die Telefonnummer. Man fragt sich manchmal, wie man früher so ja, Bekannte zum ersten Mal aufgesucht hat, die irgendwo hingezogen sind. Das war gar nicht so einfach. Ja, aber heute ist ja auch der Verkehr halt zugenommen und wie dankbar sind wir alle, dass wir ja, das Navi im Auto haben oder dass da viele Möglichkeiten gibt, auch mit dem Telefon einfach mal kurz noch jemanden anzurufen. Und bei unserer Suche nach Gott ist es ja irgendwo so, es nützt wenig zu wissen, ja, es gibt schon irgendwo einen Gott oder es kann einen geben. Gott will gesucht werden. Und wir haben ja gelesen oder gehört, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Und leider ist bei vielen Zeitgenossen, ich denke, das haben wir alle schon gemerkt, diese Suche nach Gott irgendwo eingeschlafen oder nicht wichtig. Wir haben es ja in der Einleitung von Jörg gehört, es wird sich mal jedes Knie beugen. Also auch die, die gesagt haben, diesen Gott brauche ich nicht. Und beugen, also nee, ich beuge mich vor niemandem mehr. Und jede Zunge wird mal bekennen, dass Jesus der Herr ist. Gewaltige Sätze. Ja, noch was suchen Leute heute? Da ist die Suche nach Selbstverwirklichung, Selbstfindung. Höre auf dein Herz, alles was du brauchst ist in dir. Gewaltige Aussagen, aber die Bibel spricht eine andere Sprache. Selbstbefriedigung. Ich will irgendwo ja für mich was, was mir alles gibt. Selbstbestimmt möchte ich leben. Aber diese Selbstzentriertheit bringt schließlich Selbstverlorenheit und bei manchen endet alles in der Selbstaufgabe. Ich denke, da kennen wir Beispiele in der Geschichte bis heute. Es gibt einen interessanten Vers. Ich hatte früher mal eine gute Nachricht, habe ich jetzt auch noch, aber ich lese eigentlich wenig drin. Aber gerade wenn man so Predigt vorbereitet oder irgendwas macht, nehme ich die mal, das lässt einen manchen Sachen nochmal ja, also besser verstehen. Und da gibt es bei Römer 1 einen Vers, Vers 28, da wird dort meines Erachtens noch sehr gut und verständlich rübergebracht. Weil diese Menschen es für unnötig hielten, Gott zu suchen und ihn ernst zu nehmen, hat er sie ihren untauglich gewordenen Verstand überlassen. Und man fragt sich ja manchmal, wir werden von Leuten regiert oder bestimmt, die haben sogar einen Doktortitel vor ihrem Namen. Aber da fragt man manchmal, haben die überhaupt noch Verstand? Wissen die überhaupt, was die hier auf den Weg bringen? Wissen die überhaupt, dass die mit ihren Gesetzen eigentlich diese kleinste Zelle in der Gesellschaft vernichten, die Familie, anstatt diese Familie zu schützen und zu fördern? Es gibt in der Apostelgeschichte einen sehr schönen Vers, leider habe ich es vergessen zu schicken. Da steht Apostelgeschichte 17. Wer seine Bibel mit hat, kann es gerne mal aufschlagen. Die Verse 26 bis 28. Und ich kürze mal ein bisschen ab. Apostelgeschichte 17, 26 bis 28. Gott hat den Menschen gemacht, wozu? Hier ist die Antwort. Damit sie ihn suchen sollen. Also wir sind gemacht, um Gott zu suchen. Und keinem von uns ist Gott fern. Denn wir leben ja bereits in ihm. Also auch unsere Regierung und auch all denen, die denken, sie haben irgendwo große Macht, denn ist Gott nicht ferne. Und deswegen sollten wir für diese Menschen bitten. Sie immer wieder auch vor dem Thron Gottes bringen. Unsere Regierung, die hat es bitter nötig. Ja, das heißt ja an diesen Aussagen der Apostelgeschichte, die Paulus da auf dem Areopag gesagt hat, wir sind seine Geschöpfe und wir leben in seiner Schöpfung. Ich fand es so schön, was am Anfang eingeblendet war. Das macht ja schon wieder Lust auf Urlaub. Da steht jemand so vor einem See und er sieht diesen gewaltigen Berge, diese schneebedeckten Berge. Einfach Gottes Schöpfung. Es ist alles sehr gut und man darf sich erfreuen an dem, was Gott gemacht hat. Und uns kleine Menschen hat er unwahrscheinlich lieb. Die hat er so sehr lieb, dass er seinen Sohn hat für uns sterben lassen, damit wir, ja, dieses Lied, was wir am Anfang gesungen haben oder was sich jemand gewünscht hat, nimm mein Leben, Jesus, dir. Ja, ich möchte dieses Leben Jesus schenken, weil er so viel für mich getan hat, weil ich in dieser Welt leben darf, die so wunderschön ist und jetzt gerade diese erwachende Natur, diese Knospen und Blüten. Wir hoffen, dass der Frost nicht so viel vernichtet hat, dass noch vieles aufblüht. Und auch wenn die Vögel so schön singen, also es geht einem einfach das Herz auf. Und Gott hat uns Menschen so angelegt, dass wir auf der Suche sind nach ihm. Und es ist ja auch so, dass irgendwo wir erst, ja, wenn diese Suche beendet ist, irgendwo Frieden in unser Herz bekommen. Irgendwo eine Freude plötzlich empfinden, die uns diese Welt, diese Suchen in der Welt nicht geben konnten. Irgendwo ist bei Gott eine Suche beendet für uns Menschen, wenn wir Jesus Christus gefunden haben. Und vielleicht kommt ja auch die Frage jetzt für manchen, na, wo kann ich denn Gott finden? Und ich denke, die beste Antwort, die man da jemandem geben kann, lies die Bibel. Dort wirst du Gott finden. Er wird zu dir sprechen. Ja, wir dürfen einfach immer wieder durch sein Wort und durch seinen Sohn Jesus Christus, der ja in der Bibel, wo es so viele schöne Geschichten gibt im Neuen Testament und ja, wo man ja die Zeitrechnung danach einteilt, wir dürfen da einfach immer wieder diese Offenbarung Gottes durch Jesus Christus, durch sein Wort sehen. Und in Jesus sehen wir immer wieder Gottes Liebe. Und die Schöpfung habe ich ja schon genannt. Es ist kein Zufall. Das ist nicht von alleine irgendwie geworden durch einen Urknall. Der Werner Gitt kommt ja jetzt. Ich freue mich, ihn mal zu erleben. Also wir werden sicherlich einmal einen Abend hinfahren. Als Wissenschaftler, ja, hat er ja einfach Gott erkannt und verherrlicht ihn in seinem Themen, wo er einfach zu Hause ist, macht Gott groß. Es lohnt sich, diesen Mann mal zu erleben. Und es ist ja so, dass jeder Mensch, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Baum ein Wunderwerk unseres genialen Schöpfers ist. Es gibt da einen schönen Spruch, vielleicht habt ihr ihn schon mal irgendwo gelesen. Jeder dumme Junge kann einen Käfer zertreten, aber kein Professor dieser Welt kann einen herstellen. Nun sagt jemand vielleicht, dass es Gott gibt, ist mir schon klar, aber wie finde ich diesen Gott? Wir haben ja eingangs schon gehört und ich will noch mal eine andere Stelle aus Jeremia zitieren. Da steht dasselbe, wenn man so will. Ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr mal in die Bibel schaut oder ab und zu eine Gemeinde besucht. Nee, das steht dort nicht, sondern wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht und nach mir verlangt. Wenn jemand seinen Schlüsselbund verloren hat, wie sucht er da? Das sucht er doch mit voller Kraft. Das sucht er nicht bloß halbherzig, sondern wirklich intensiv. Weil da ist bestimmt der Wohnungsschlüssel dran, der Autoschlüssel, vielleicht auch der Schlüssel von der Arbeitsstelle. Dieser Schlüsselbund ist einfach wichtig. Du brauchst ihn und suchst und suchst. Und all die Gedanken, die kreisen dann um den Schlüsselbund. Wo kenn ich denn verloren? Herr Mensch, wo war ich überall? Und ich denke, wer Gott wie so einen Schlüsselbund sucht, da wird auch Gott finden. Doch leider. Leider müssen wir auch die Frage nach dem Was stellen. Was hindert Menschen, Gott zu suchen? Und ich denke, das größte Problem unserer Zeit ist, dass wir einfach, ja, wir haben alles, was wir brauchen. Diese Selbstgerechtigkeit, ja, mir geht's gut, ich bin zufrieden. Und dann kommen wir nicht mit Sünde. Also, wer sieht sich heute noch als Sünder oder Himmel und Hölle? Man will es ja gar nicht mehr hören. Gericht Gottes, was soll das denn? Oder Jesus kommt wieder, bist du bereit? Also komm her auf mit solchen frommen Sprüchen. Vielleicht habt ihr sowas schon mal einen Kopf geworfen bekommen. Wir leben doch nicht im Mittelalter, sagte meine junge Frau zu mir. Ihr Christen seid doch die größten Spinner. Aber wer jetzt einen Finger drinnen gelassen hat, bei Apostelgeschichte 17, da steht: Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen, Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird. Und ich denke, dieser Tag ist nahe. Gott erwartet, dass wir Buße tun, dass wir umkehren. Und ich habe bei mir in Markus 1, Vers 15 reingeschrieben in meiner Bibel, Jesu erste Worte. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit dir es gut geht, dass du ein schönes Leben hast. Sondern Jesu erste Worte waren, als er praktisch dann in die Welt gegangen ist, das Reich Gottes verkündigt hat, kehrt um, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ja, heute wird teilweise was anderes verkündigt. Gott möchte nicht, dass zwischen ihm und uns etwas steht und auch zwischen mir und meinen Mitmenschen. Ihr habt es so schön gesungen in dem Lied. Liebe äußert sich ja an unseren Mitmenschen. Wie gehen wir miteinander um als Gemeinde? Ist wirklich, ja, sind wir von dieser Liebe ergriffen und wollen diese Liebe Jesu, die wir eigentlich gar nicht verdient haben, an unseren Mitmenschen weitergeben, ihn immer wieder verzeihen, immer wieder einen ersten Schritt tun. Fällt mit uns gar nicht so leicht. Also ich kenne das ja von mir. Ja, es geht darum, Dinge in meinem Leben zu erkennen, wo ich schuldig geworden bin und diese Dinge zu bekennen, zu erkennen, dass ich Sünder bin und dass ich mit meiner Schuld ans Kreuz gehe, zu Jesus Christus, das bereinigen lasse, dass das, was irgendwo dunkel in meinem Leben ist, dass ich das wieder hell machen lasse durch Jesus Christus. Und es ist ja so genial und ich denke, ja, ich hätte auch nicht den Mut, hier zu stehen, wenn ich nicht wüsste, ich bin ein begnadeter Sünder und ich habe auch Dreck am Stecken, aber Jesus hat mir das vergeben und ich werde auch sicherlich wieder mal Dinge tun, die ihm nicht gefallen und auch dort darf ich wieder um Vergebung bitten. Nun gehen wir mal zurück zu unserem Gleichnis. Das sind ja zwei verschiedene Personen am Suchen. Der eine, könnte man sagen, ist ein Landwirt. Bei seiner Suche nach Leben geht er einfach seiner normalen Arbeit nach. Und mitten im Alltag wird er fündig. Und ich denke, wenn manche jetzt so seine Bekehrungsgeschichte erzählen würde, wäre das vielleicht auch so gewesen. Er ist einfach über Gott gestolpert. Vielleicht war er mal zufällig in einer Jugendstunde oder in einer Gemeinschaftsstunde oder Gottesdienst oder Rüstzeit, wollte gar nicht dorthin. Und plötzlich, oder auf Arbeit, hat ihn irgendwo ein Satz oder ein Lied nicht in Ruhe gelassen, was er mal irgendwo gehört hat, und er ist ins Nachdenken gekommen. Ja, ich denke, es ist wichtig, offen zu sein für Jesus. Manchmal erwartet man ja irgendwo, dass er zu uns redet, aber ja, dann beachte ich auch gar nicht sein Reden, weil es mitten im Alltag ist. Aber es passiert, dass man plötzlich der rettende Gedanke kommt, dass ich sage, Mensch, jawohl, so machst du es. Oder jawohl, das musst du jetzt mal angehen. Es ist ja so, dass wir oftmals Dinge an der Stelle finden, wo wir gar nicht gesucht haben. Und ich denke, das ist dieses Gleichnis von dem Schatz im Acker. Irgendwo hat es dort gehakt, beim Ackern wahrscheinlich, beim Pflügen. Und der Bauer hat innegehalten und hat gedacht, jetzt gucke ich mal nach, was hier war. Und er entdeckt diesen Schatz. Bei dem Kaufmann wiederum, in dem anderen Vers, ist es ganz anders. Er sucht gezielt. Bestimmt hat er, wie viele Menschen, irgendwo religiöse Erfahrungen gemacht. Doch diesen bisherigen Suchen, die haben ihn nicht befriedigt. Und da plötzlich wird er fündig. Diese wunderschöne Perle. Bei Hiob lesen wir im letzten Kapitel, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Hiob wusste auch viel von Gott, aber diese Beziehung war nicht da. Und ich denke, vielen religiösen Menschen geht es auch so, wie diesen Kaufmann oder Hiob. Sie wissen um Gott, da könnte was sein oder naja, vielleicht ist an der ganzen Sache was dran, aber sie haben ihn noch nicht gefunden. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, da geht es um das Finden. Gott will also gefunden werden und in Jesus Christus finden wir ihn. Jesus Christus ist das Kostbarste, was wir in unserem Leben finden können. Aber eigentlich findet er uns. Sonst wäre unsere Errettung, unsere Erlösung eigentlich unser eigener Verdienst. Gott wirkt in jedem Menschen, weil ja jeder sein Geschöpf ist. Er wirkt wollen und vollbringen. Steht auch im Philipperbrief, war ja heute mitten in der Losung. Er bewirkt sowohl unser Suchen als auch unser Finden. Wir hörten ja in Apostelgeschichte, in ihm leben, weben und sind wir. Und das erklärt es ja, warum der Mensch auf Gott hin angelegt ist. Und darum geht es. Es geht darum, sich Jesus zu öffnen. Jeden Tag neu. Herr, hier bin ich. Mach du mit meinem Leben, was du willst. Nicht mehr mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ich habe gestern aber harte Worte an den Kopf geworfen gekriegt. Die haben mich ganz schön runtergeholt. Und da hat man Ärger. Dann habe ich so drüber nachgedacht. Ja, ich bete doch, aber Gottes Wille geschieht. Also war es auch Gottes Wille, dass ich diese Worte an den Kopf gekriegt habe. Und ich habe es dann an meiner Frau geschrieben, wir wollen uns nicht drüber ärgern, wir wollen einfach das so annehmen. Und wenn man das tut, kommt da wieder Freude und man kann dem anderen vergeben. Vielleicht hat es der andere nicht so gemeint. Und wenn auch, okay, es geht ja nicht darum, wer bin ich denn überhaupt? Ich habe auch manchen Menschen irgendwann mal ein Wort an den Kopf oder einen Satz, wo ich dann denke, hättest du mal lieber nicht gesagt oder der andere ärgert sich drüber. Aber wenn ich sage, Herr, ja, es ist ja alles irgendwo dein Wille, was mir geschieht jeden Tag. Ich bin heute geblitzt worden, Herr, zu. Da ärgert man sich schon, aber naja, ich bin halt zu schnell gefahren. War von mir war erst so ein Schleicher, der mit 30 durch Doom gefahren ist und dann, ja, ins Bach, ich denke, Mensch, Hauptsache biegt ab, aber nee, was willst du machen, hä? Ich hätte aber ein bisschen eher losfahren. Da gibt es eigentlich auch keine Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall, es ist ja so, wenn wir beten, dein Wille geschehe, ist ja auch im Vater unser, dann können wir Dinge anders annehmen. Und wir lesen auch nichts in der Bibel, dass irgendwo nur besonders verständige Menschen Gott finden. Ich denke, die rechte Herzenshaltung ist immer wieder gefragt. Wenn unser Kellner am Anfang zu einem der Mädels hingegangen wäre und hat gesagt, hey, du gefällst mir, wie wär's denn? Wir gehen gleich mal hinterher Kaffee trinken oder bleibst doch bitte hier und dann, ich wünsche mir eigentlich, dass du meine Frau wirst und wir könnten auch Kinder haben und so weiter. Ich glaube, die würde aufstehen und fortrennen. Weil jeder möchte irgendwo eine Herzensbeziehung. Und ja, was das Finden von Jesus angeht, ich denke, das ist manchmal auch so. Da werden irgendwo Leute, junge Leute hauptsächlich, die werden zu irgendeiner Veranstaltung gekarrt oder kommen selber. Dort gibt es coole Musik, eine coole Message, coole Typen. Die Stimmung ist irgendwo gigantisch. Und dann kommt der Aufruf, wer auch zu Jesus gehören will, soll die Hand heben. Und dann wird ein großer Artikel wieder verfasst, dass ganz viel wieder zu Jesus gefunden haben. Aber ich frage mich, ob das wirklich der Jesus der Bibel ist. In die eine Stelle in Jesaja, in Jeremia, die ich gesagt habe, da steht ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangt oder suchen werdet. Da geht es ja darum, irgendwo war bei dieser Veranstaltung oder überhaupt so, ging es da wirklich um mein Herz? War ich wirklich bereit, mich ganz ihm hinzugeben? Oder ja, vielleicht wäre ja nicht schlecht, wenn du Jesus noch bei dir hast, also wie so eine Art Taschenkreuz und man denkt, aha, Jesus gab es ja auch noch irgendwo, okay, da habe ich mir irgendwo Geschenk gekriegt, nur ist ja nicht schlecht und ja, von meiner Schuld gestorben. Und ich denke, wenn man Jesus gefunden hat, äußert sich das immer, dass wirklich eine Lebensveränderung stattfindet, der Einst und Jetzt, davon redet die Bibel. Und man spürt es Menschen an, die plötzlich von der Rüstzeit oder ja, vielleicht aus dem Gottesdienst anders nach Hause kommen, wie sie fortgegangen sind. Wo wirklich irgendetwas geschehen ist in ihrem Leben, das sie verändert hat. Und jetzt gilt es halt, diese Veränderung ja, voranzutreiben. Und das möchte ja Jesus. Nicht aus eigener Kraft, sondern er wird uns schon an Dinge erinnern. Oder wird, wie ich am Anfang, oder was ich erzählt habe von mir, man kriegt da manchmal Dinge wieder an den Kopf geworfen, wo man angefragt hat, wie reagierst du jetzt? pfeifst du so zurück oder schluckst es erstmal, es besser zu schlucken und drüber nachzudenken. Und dann kommt man dorthin, okay, es war ja Gottes Wille, ich nehme es jetzt an in Jesu Namen. Selbst Verstand und Gefühl, so wichtig die sind, können uns einen anderen Christus finden lassen als den Sohn Gottes. Aber wer wirklich den Christus der Bibel gefunden hat, der wird verändert werden und will auch weiter verändert werden. Ja, man hat dann begriffen, dass man einfach ein Sünder ist und man hat begriffen, was Jesus am Kreuz für mich getan hat und man hat begriffen, dass das bisherige Leben in der anderen Richtung gelaufen ist und ich Buße, Umkehr von nun an leben will, in der richtigen Richtung unterwegs sein will. Ja, und Gnade, allein deine Gnade genügt. Wir haben dieses Lied gesungen, Gnade ist ein unverdientes Geschenk, was Jesus uns macht. Jesus Christus, ja, wer ihn gefunden hat, lebt anders. Und ich denke, zu jedem Neuanfang gehört auch die Freude dazu. Bei dem Bauer haben wir ja von der Freude gelesen. Da hat er den Schatz erstmal verborgen und hat den ganzen Acker erworben, weil er wollte diesen Schatz behalten, um jeden Preis. Ein neues Leben beginnt niemals zurück. Da wird alles gegeben in den Gleichnissen, weil Jesus alles gab. Alles ist das Wort, was ja in beiden Gleichnissen vorkommt. Und wenn es um Jesus geht, geht es immer um alles. Alles oder nichts, so war ja auch die Überschrift dieser Predigt. Wer nämlich Jesus nicht findet oder sich von ihm nicht finden lässt, den nützt nämlich alles andere nichts. Das heißt, ich kann mir mit nichts anderem, also mit Geld, mit guten Werken, mit Gemeindemitgliedschaft, mit meiner Taufe oder was auch immer, das Himmelreich erkaufen. Beide, sowohl der Bauer wie auch der Kaufmann, geben alles. Sie geben ihr altes Leben auf oder was sie hatten, ihren ganzen Besitz. Warum? Weil sie den Schatz ihres Lebens gefunden haben. Wenn sich zwei Menschen gefunden haben, ist das doch auch so. Und so mancher, ich denke bei euch, nennt seinen Ehepartner Schatz oder Schatzi. Ist eigentlich eine schöne Bezeichnung. Es ist eine schöne Bezeichnung, dass ich ja jetzt einen Menschen gefunden habe, der mein Schatz ist und für den ich eigentlich alles hinter mir lasse, was mich irgendwo belastet hat. Ich gebe alles, um diesen Schatz zu behalten in meinem Leben. Und jetzt sind wir schon beim letzten Punkt, festhalten. Im vorletzten Sendschreiben der Offenbarung steht das schöne Satz, siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand die Krone des Lebens nehme. Also festhalten. Und ich hatte gerade ja von Ehe gesprochen. Viele Menschen sind zerbrochen, weil sie diesen Schatz nicht festgehalten haben. Ihren Ehepartner, aber auch ja, dieses Geschenk von Gott, was er uns in Ehe macht, wo er in der Mitte stehen will, weil er weiß, dass Him und Riem ein Ego ist. Und es gilt immer wieder auf ihn zu schauen und ihn die Mitte sein zu lassen, dass unserer aller Ehe gelingt. Und bestimmt kennt jemand Beispiele, wo jemand im Lotto gewonnen hat und hat sich unheimlich gefreut über dieses Geld. Aber das Interessante ist, die wenigsten werden damit glücklich. Schätze wollen behütet werden. Und der Mensch von heute hat man manchmal den Eindruck, weiß wenig über wahre Schätze. Ich habe von unserer Regierung dieses Ganze, was sie ja auf den Weg gebracht haben, ist ja von der EU mit Abtreibung und Geschlechtsumwandlung, auch gegen Willen der Eltern, also uns sind hier Sachen auf den Weg gebracht worden, wo man nur mit dem Kopf schütteln kann, wer sowas macht. Kinder waren eigentlich ein Schatz. Familien wurden gehütet. Es wurde für die Kinder gesorgt. Die Frau wusste erstmal in erster Linie sich zuständig für die Erziehung der Kinder. Heute wird den Frauen alle weiß gemacht, verwirklicht euch, geht in die Welt, in eurem Beruf, weißt du, Kinder braucht ihr nicht, die sind nur CO2-Verursacher oder wie auch immer. Es ist einfach traurig, was heute so für Aussagen kommen. Ja, was war das für vor 100 Jahren noch für ein Schatz, eine große Familie zu haben? Und auch Glaubensgeschwister, nicht allein unterwegs zu sein. Man hat sich zusammengestellt gewusst vom Herrn. Heute schaut jeder auf sich und will auch die Gemeinde so, wie er sie gerne sieht oder hätte, seine Vorstellungen, seine Erkenntnisse verwirklicht haben in der Gemeinde. Das hat es damals alles nicht gegeben. Ich denke, da wurde sich immer wieder erinnert, wem wir eigentlich alles zu verdanken haben, unser Leben, unsere Familie, Gemeinde. Und wir kommen dann in der Dankbarkeit Gott gegenüber. Ich weiß nicht, ob diese Sätze noch stimmen. Weltweit werden alle 2 Minuten 3 Kinder abgetrieben. Und in Deutschland zerbrechen fast 40% aller Ehen. Die Bibel wird laut Statistik nur noch von etwa 10% der Deutschen gelesen. 2% nur noch. Also, naja, das ist, man denkt, man hört nicht richtig. Und es sollen ungefähr noch so 50% der Menschen überhaupt in Deutschland an Gott glauben. Und in der DDR sind es wohl keine 20% mehr. Aber ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen. Alexander hat mich ja schon berichtigt. Es ist eigentlich Wahnsinn, wo wir hintreiben. Und wir merken es nicht. Und dann reden manche noch von großen Erweckungen. Europa wird erweckt werden und sowas. Ich sehe einen Riesenabfall vom Glauben, von den Werten, die uns mal heilig waren. Und dieses Gestreit, was jetzt im Berliner Stadtschloss mit dieser Inschrift, da denkt man, das kann doch nicht sein, in einem deutschen Land, wo Leute mal in die Welt ausgezogen sind, um Menschen die frohe Botschaft zu bringen, wo ein Martin Luther die Bibel übersetzt hat, dass alle sie lesen könnten, und da reiben sich welche an diesen Schriften. Aber du darfst halt alles veröffentlichen, Hauptsache es hat nichts mit der Bibel, mit Christentum zu tun. Und eine Kirche, die sich entschuldigt, dass sie Mission getrieben hat und Menschen dort ihre Identität, ihre Kultur genommen hat, die hat für mich nicht mehr den Namen Kirche verdient. Dort waren Menschen als, naja, kann man sagen, Menschenfresser unterwegs. Und ihnen wurde die frohe Botschaft von Jesus Christus gebracht. Und sie wurden frei. Die haben sich gegenseitig regelmäßig umgebracht, die ganzen Stammesfäden und was dort alles so gab, aber es wird alles vergessen, wird gar nicht benannt und viele fallen drauf rein und ja, die bösen Christen, was haben die Jahrhunderte getrieben? Es ist einfach ein Trauerspiel, wo heute das Christentum hingekommen ist. Man hat schon den Eindruck, und es ist auch so, das geht bergab, aber das hat uns alles auch unser Herr Jesus Christus vorausgesagt. Und es ist wichtig, einmal die Endzeitreden von Jesus Christus zu lesen, Matthäus 24 zum Beispiel, wo er auch sagt, die Liebe wird in vielen erkalten und die Ungerechtigkeit überhand nehmen. Das merkt man ja auch. Ja, und in Matthäus 24, dem Vers 13, da lesen wir auch was sehr Schönes, wo es auch um das Festhalten geht. Wer aber festhält oder ausharrt bis ans Ende, der soll gerettet werden. Es gilt also wirklich, ja, diese Gotteskindschaft festzuhalten. Es gilt, jeden Tag die Bibel zu lesen, nicht zu den wenigen zu gehören, die die Bibel noch regelmäßig lesen, sondern auch anderen Mut zu machen. Mensch, guck doch mal in die Bibel, du hast so viele Fragen, du hast so viele Probleme, lese doch mal die Bibel, die will dir Antwort geben oder einzuladen. Gibt da so viele Möglichkeiten, Gemeinschaftsstunde, Gottesdienst, Evangelisation und irgendwelche besonderen Tage, wo einfach das Wort Gottes weitergegeben wird und Menschen ermutigt werden im Glauben. Ja, es gilt diesen Schatz, den wir alle in Jesus Christus haben, den gilt es wirklich festzuhalten. Und dieser Schatz im Acker, da besteht ja aus vielen Einzelschätzen, wenn man so will. Also stellt man sich ja vor, Schatztruhe, und dann kommt ganz viel Schönes zum Vorschein. Man kann auch sagen, wenn man in der Bibel, die ja auch für uns eine Schatztruhe ist, nachliest, da liest man was von Vergebung, von Erlösung, von Glaube, von Hoffnung, von Liebe. Das schöne Lied, was der Chor gesungen hat. Wir lesen was von der ewigen Wohnung einmal bei Gott. Und die Wohnung ist uns schon bereitet von ihm, weil wir wissen nicht, wann wir mal gehen müssen, ob alt oder jung, es gibt genug Beispiele mittlerweile, wo Leute einfach aus dem Leben gerissen wurden, weiß ich dann, wo ich mal sein werde, wo ich die Ewigkeit verbringe. Ja, diese wunderbaren Verheißungen von unserem Herrn Jesus, und viele dürfen wir auf dieser Erde schon schmecken. Diese Freude, Friede, Geborgenheit an den Stürmen des Lebens. Wir haben vor ein paar Jahren mal ein Lied kennengelernt, ich weiß es nicht, ich habe vorneweg nicht geguckt noch, ob es im Gemeinschaftsliederbuch steht. Fröhlich ziehe ich meine Straße hier durch dieses Pilgertal. Kennt das Lied jemand? Das bringt es doch irgendwie zum Ausdruck. Herr. Unser Zuhause ist nicht hier, so schön wir es uns auch machen und auch machen dürfen. Wir sind eigentlich hier nur Pilger. Die himmlische Heimat wartet. Und je älter man ist, und ich denke, da werden wir die Älteren recht geben, umso mehr freut man sich auf den Himmel. Wo es mir keine Krankheiten mehr gibt, kein Leid, kein Geschrei, keine Kriege und das ganze Theater, was hier so läuft. Ja, ich hatte es schon anklingen lassen. In dem ersten Gleichnis wird nochmal die Freude über die Findung des Schatzes wird davon erzählt. Im Gleichnis der Perle wird es nicht erwähnt, aber ich denke auch der Kaufmann hatte große Freude, weil sonst würde er nicht seine ganzen Reichtümer verkaufen, um diese eine kostbare Perle zu besitzen. Und manchmal fragt man ja auch, was bin ich eigentlich Jesus wert oder Gott? Und gerade wenn man wieder irgendwelche Probleme hat, warum lässt Gott es zu? Aber wenn man sich überlegt, Jesus hat alles für mich gegeben, damit ich leben kann. Und dieses alles, das heißt ja, ich bin teuer erkauft. Ich habe mein ewiges Leben bei ihm. Und diese 70, 80 oder 90, vielleicht auch 100 Jahre, ich glaube es aber nicht, sind ja die allerwenigsten, die so alt waren. Was sind die eigentlich im Vergleich zur Ewigkeit? Bin ich mir eigentlich bewusst, ja, welchen Schatz ich in Jesus habe, in seinem Kommen und in seinen Verheißungen, in dem, was er für mich getan hat. Und dieses Gehaltensein in den Stürmen des Lebens. Also wir könnten jetzt davon erzählen, weil es für uns manche Tage auch nicht einfach ist. Wir hätten nie gedacht, dass der Herr noch einen Sohn von uns nimmt. Wenn du schon einen verloren hast und es geht noch einer weg. Warum? Aber dieses Gehaltensein, wir merken das, weil auch viele mitbeten, auch hier im Dorf Chemnitz und ja, Herr, weil mich festhält, deine starke Hand, ich denke, das Lied kennen die meisten. Das bringt das also zum Ausdruck. Ich darf ihm vertrauen, ich darf ihm still vertrauen und ich darf mich immer wieder erinnern, was ich in ihm habe, was ich ihm bin und dass mich niemand aus seiner Hand reißen kann. Ich bin bei ihm sicher, wenn ich diese Hand festhalte. Ein genialer Vers auch, ein Vers aus der Schatztruhe Gottes. Ja, und diese Schätze gilt's festzuhalten und wohl dem, wer Jesus gefunden hat, wer sich von ihm hat finden lassen. Und wenn wir nochmal ja, zur ersten Auslegung gehen, wo Jesus der Landwirt und der Kaufmann ist, sind wir uns des Wertes bewusst, den Jesus seinen Kindern gibt, also dir und mir. Wir sind in seinen Augen der Schatz im Acker. Wir sind die kostbare Perle. Er hat alles für dich und mich gegeben. Wir sind teuer erkauft. Wir sind unendlich kostbar für ihn. Er nennt uns seine Braut. Und was tut eine Braut? Die hält sich rein. Die will ihrem Bräutigam gefallen. Die will bereit sein, wenn der Bräutigam kommt. Und sie freut sich unheimlich auf die Hochzeit. Und du sollst doch auch uns Kindern Gottes gehen, dass wir uns auf seine Wiederkunft freuen, einmal bei ihm zu sein. Und dann merken wir, ja, das, was wir alles hier festhalten wollten, war letzten Endes nichts. Ja, wir haben mal ein bisschen auf die verschiedenen Auslegungen geguckt bei diesem Gleichnis. Es lohnt sich ja, als sich selber da einfach mal Gedanken zu machen. Aber letztlich ist nicht die Auslegung wichtig, egal in welche Richtung jetzt sondern dass wir das Gehörte, das, was uns irgendwo angesprochen hat, dass wir das im Alltag umsetzen, dass wir das an andere weitergeben, dass wir das selber erleben. Ja, es geht letzten Endes um alles oder nichts. Amen.